Das Gebet des Glaubens ist heute das Thema in Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, die ich gerne zu Beginn lesen möchte. Erleidet jemand von euch Übles, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Das ist Gottes Wort. In diesem Text geht es ums Gebet. Dieser Begriff Gebet oder auch Psalmen singen kommt insgesamt 8-mal vor in diesem Abschnitt. Konkret geht es um Gebet in verschiedenen Lebenssituationen und da kommt uns das Wort des Apostel Paulus in den Sinn, betet unablässig. Yes. Und da sagen ja viele Christen, ja, man kann nicht Tag und Nacht beten. Das stimmt, aber du kannst in jeder Lebenssituation beten, wie schön oder wie schlimm die Situation auch ist. Und durch das Gebet drücken wir aus, dass wir von Gott abhängig sind. Dass ich sage, Gott, ich brauche dein Eingreifen, um in dieser Situation zurechtzukommen und eben auch, wenn es mir gut geht, brauche ich Gott. So hat schon Jakobus in Kapitel 4 gesagt, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Schauen wir ganz kurz, was das für Situationen sind. Das erste ist das Gebet im Leid, wenn es uns schlecht geht. Und darüber hat Jakobus ganz zu Beginn in diesem Brief gesprochen. Gleich der erste Abschnitt dieses Briefes handelt davon, wenn Menschen in Prüfungen und Versuchungen gelangen. Und auch dort sagt er, betet, aber betet im Glauben. Denn der Zweifler braucht nicht erwarten, dass das Gebet erhört werde. Das ist Gebet im Leid. Aber, wie gesagt, auch wenn es uns gut geht, sollen wir beten und zwar, indem wir Psalmen singen. Und Psalmen, das sind Loblieder, die wir an Gott richten. Und persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir gut vorstellen, warum der Jakobus uns diesen Rat gibt. Denn wenn es uns gut geht, sind wir in der Gefahr, übermütig zu werden. Das kann man überall beobachten. Und ich kann es auch in meinem Leben beobachten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dann auch und gerade dann, wenn es uns gut geht, dass wir Gott für das Gute danken und uns bewusst werden, warum es uns gut geht. So sagt auch der Apostel Paulus an anderer Stelle, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, in jeder Situation. Wenn wir krank sind, sollen wir beten. Auf das gehe ich dann natürlich, das ist der Hauptpunkt dieser Predigt, auf das gehe ich dann detailliert ein und darum sage ich jetzt nicht viel dazu. Und wir haben in unserem Text Elia als Vorbild für Gebet. Das haben wir in der Textlesung gehört. Er war überzeugt, dass Gott handeln wird. Und er musste 7-mal beten. 7-mal hat er darum gebeten, dass Gott Regen bringt nach dieser Zeit der Trockenheit. Ausdauerndes Gebet. Im Glauben, dass Gott eingreifen wird. Bei Jakobus in unserem heutigen Text ist der Schwerpunkt aber ein anderer, nämlich er sagt, Jakobus war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das ist die Botschaft, die er herausarbeiten möchte. Und wenn wir diese Kapitel 1. Könige 17 bis 19 lesen, dann sehen wir, dass dieser Elia kein Übermensch war. Kein Glaubensheld war, der gegen jegliche Widerstände angetreten wäre. Nein, er hatte Furcht vor der Frau des Königs, Isabel, die ihn verfolgt hat und er ist davongelaufen. Er war depressiv. Er sagt, Herr, nimm mein Leben weg. Sinnlos, warum soll ich noch leben? Er war depressiv. Heute würde man sagen, er hatte eine Erschöpfungsdepression. Und dann wurde er noch von Selbstmitleid heimgesucht. Und er sagt, schau Herr, es gibt niemanden außer mir, der treu ist. Selbstmitleid, ich bin so arm, ich bin so alleine. Und das können wir gut verstehen. Es gibt Situationen, wo wir uns so fühlen. Und das ist die Botschaft, die er sagt, schaut's, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er hat gebetet. Im Glauben. Inständig heißt es hier. Gott hat sein Gebet erhört. Und die Botschaft ist, und das ist die Ermutigung an uns, auch wir sollen beten. Wie schwach wir uns auch fühlen, wie sehr wir vielleicht auch Angst und Furcht vor einer Situation haben oder wie elend es uns gehen mag wegen Schwierigkeiten oder eben auch Krankheit, wie wir das jetzt betrachten werden. Motivation zum Gebet, ein Mensch wie wir. Und nun kommen wir zum Krankengebet. Oder vielfach sagen wir auch die Krankensalbung. Und diese Thematik, Krankheit und göttliche Heilung, das ist ein Thema, das heiß und vielfältig diskutiert wird unter uns Christen, wo es sehr unterschiedliche Ansichten gibt darüber. Ein Thema voller Fragen. Und ich möchte heute nicht auf jede Frage, die es da geben mag, eine Antwort, also versuchen, eine Antwort zu geben. Da bräuchte es mehr Zeit. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, ja, vielleicht sollten wir mal so ein Seminar machen über das Thema Krankheit und Gesundheit. Und sage, ja, können wir machen eventuell. Heute aber wollen wir vor allem den Text betrachten und schauen, was hier zum Ausdruck kommt über dieses Krankengebet, die Krankensalbung. Die erste Beobachtung ist die, dass es ein stellvertretendes Gebet ist. Das ist wirklich interessant. Wenn ihr aufgepasst habt bei der Textlesung, dann war es so, dass es geheißen hat, in der Situation, er soll beten. Geht es dir gut? Singe Psalmen. Bist du krank? Was sollst du tun? Die Ältesten rufen, nicht bete. Das eine schließt das andere nicht aus, wisst ihr, was ich meine? Aber das Gebot und die Idee ist, rufe die Ältesten. Das ist der erste interessante Unterschied, die erste Beobachtung. Und es ist auch interessant, dass hier vom Gebet des Glaubens die Rede ist, ja von wessen Glauben? Des Kranken oder der Ältesten? Also im engeren Sinn der Ältesten, denn sie sollen ja beten für den Kranken. da schließt natürlich den Glauben des Kranken nicht aus. Das ist völlig klar. Vielleicht ist es auch so, dass Jakobus hier eine Situation sieht, wo ein Mensch völlig am Boden liegt und gar nicht mehr die Kraft hat, selber zu beten. Das ist möglich. Das Wort, das hier steht, bedeutet auch schwach sein. Ist jemand schwach? Ist jemand krank? Dann rufe ja die Ältesten. Das ist möglich, dass das der Hintergrund ist, aber ich denke, es geht noch um mehr. Es geht auch darum, dass der Kranke dadurch, dass er die Ältesten ruft, auch seinen Glauben zum Ausdruck bringt. Er sagt, ich brauche Hilfe. Ich will die Hilfe der Gemeindeleitung, der Gemeinde. Ich komme nicht alleine damit zurecht. Und das ist auch eine Form von Demütigung, von der wir gesprochen haben. Ich komme alleine nicht zurecht. Ich brauche Hilfe und ich bitte um Hilfe. Dann ist die Rede in diesem Zusammenhang von Sünde. Es heißt, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Auch das ist eine schwierige Situation. Wenn du in eine Situation kommst, durch Krankheit, durch eine Krise, durch Not, die Ältesten kommen zu dir und dir ist bewusst, in deinem Leben stimmt etwas nicht, und dann wirst du aufgefordert hier, dass du deine Sünde bekennst, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet, sagt Jakobus. Auch das, wie gesagt, ist ein Ausdruck der Demütigung, der Unterordnung. Und es geht dann darum, dass ich mich als Kranker dieser Situation bewusst aussetze. Übrigens ist es kein Gegensatz, wenn ich vorhin gesagt habe, Jakobus hat ja gemeint, demütigt euch vor dem Herrn. Und hier geht es nun um Menschen, die Ältesten, die sozusagen im Namen Gottes handeln. Das schließt sich nicht aus und zeigt aber auch die hohe Verantwortung, die Leiter, die Älteste in der Gemeinde haben, dass sie im Namen Gottes ein Gebet sprechen zur Heilung eines Kranken beziehungsweise auch zur Vergebung von Sünden. Da braucht es ein Vertrauensverhältnis in der Gemeinde. Das ist sehr wichtig, dass wir Vertrauen zueinander haben. Und dass dort, wo Vertrauen gestört ist, dass wir das wieder suchen, dass dieses Vertrauen wieder entsteht. Denn in dieser Atmosphäre haben wir Freimütigkeit, dass wir die Leiter zu uns rufen und uns sozusagen ihnen ausliefern. An dieser Stelle möchte ich auch ermutigen, liebe Geschwister, dass ihr das auch wahrnehmt, dass ihr auf uns zukommt, sei es auf mich als Pastor, auf die ukrainischen Pastoren, auf die Leiter der Gemeinde, dass ihr auf uns zukommt aktiv und sagt, komm zu mir, ich brauche Hilfe, lass uns miteinander beten. Also wartet nicht nur darauf, dass jemand zu euch kommt. Auch hier muss ich sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Die Hirten haben die Aufgabe, den Geschwistern nachzugehen. Aber die Geschwister haben die Verantwortung, auf die Ältesten zuzugehen, aktiv zu werden, nicht passiv darauf zu warten, dass irgendetwas geschieht. Also, das ist das Erste. Dieses stellvertretende Gebet durch die Ältesten, und auch das ist ein Akt des Glaubens. Das Zweite, sie sollen beten, indem sie den Kranken mit Öl salben. Und auch hier gibt es verschiedene Sichtweisen. Was ist hier mit gemeint? Es gibt Ausleger, die meinen, ja, damit ist eine medizinische Hilfe gemeint. Heute würde man sagen, man muss ihm die Medizin verabreichen. In damaliger Zeit war das Öl. Und ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass die Ältesten sozusagen die Gemeindeärzte sein sollen, die dann die Medizin demjenigen verabreichen. Ich glaube, das muss ja tagtäglich geschehen durch die Angehörigen, soweit Medizin notwendig ist. Aber natürlich, Geschwister, Gebet und medizinische Behandlung schließen sich nicht aus. Es gehört zusammen. Ja, und ist immer nur die Frage, welchen Stellenwert wir dem geben. Also ich als ehemaliger Arzt beobachte das immer sehr genau. Das interessiert mich, wie gehen Menschen mit Krankheit um. Und ich muss schon sagen, in unserer sehr technisierten Welt, in der wir leben, da ist das Gebet nicht das Erste, sondern wir gehen zuerst zum Arzt. Und wenn gar nichts mehr geht, ja, dann beten wir auch noch. Es ist jetzt etwas überspitzt ausgedrückt, ich habe das gemerkt in meiner Ausdrucksweise, aber vielfach ist es so. Geschwister, ich möchte uns ermutigen, nein, das Gebet kann ganz zu Beginn stehen. Und Gebet und medizinische Behandlung schließen sich nicht aus. Aber die Heilung kommt von Gott. Auch wenn Ärzte, zumindest zu meiner Zeit, vielfach die Götter in Weiß genannt wurden. Es ist lächerlich, es ist eine Beleidigung Gottes. Und Thomas und ich haben vor dem Gottesdienst miteinander noch kurz gesprochen. Er hat viel Erfahrung mit Ärzten und es sind Menschen. Und sie können teilweise durch Weisheit und Geschick Gutes bewirken, auch durch die Medizin, aber sie können nicht heilen. Das obliegt Gott. Er heilt. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er heilt. Und so ist für mich dieses Öl ein Ausdruck, ein physischer, ein greifbarer Ausdruck der Hinwendung zum Kranken. Denn wir dürfen das nie vergessen, dass ein Mensch, der krank ist oder ein Mensch, der in Not ist, der braucht menschliche Nähe. Und so ist auch das Salben mit Öl eine symbolische Handlung, die aber definitiv geschieht am Kranken. Und der Kranke erfährt hier eine Zuwendung, eine Hinwendung. Und es ist ein Symbol meines Erachtens für das Wirken des Heiligen Geistes. Das haben wir sehr häufig in der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist mit Salbung, mit Öl identifiziert wird oder als Bild dieses Öl für den Heiligen Geist ist. Und drum sagt ja Jakobus auch, der Herr wird ihn aufrichten. Das Gebet wird ihn retten, nicht das Öl. Aber ich finde es eine wunderschöne Geste und auch hier in der Gemeinde haben wir dieses Gebet bereits praktiziert und es ist immer ein Segen. Es ist immer ein Segen für beide Seiten, für den Kranken, aber auch für die Leiter, die Zeugen werden dürfen für das Eingreifen Gottes. Und dann haben wir gelesen, dass wenn er Sünden begangen hat oder sie Sünden begangen hat, dass ihm oder ihr vergeben wird. Und das ist jetzt interessant, dass eben in diesem Zusammenhang von Sünde die Rede ist, ich habe es schon einleitend kurz angesprochen, es ist eine Krisensituation, Krankheit ist eine Krisensituation und Gott benutzt Krankheiten vielfach dazu, dass wir reinen Tisch machen. Ich habe vorher schon vom Übermut gesprochen, wenn es uns gut geht, da ist vieles vergessen, aber wenn es uns schlecht geht, dann kommen wir ins Nachdenken, Entschuldigung, irgendwas ist ein Wackelkontakt, ich versuche nicht mehr zu wackeln. Okay, gut, schauen wir, ob es besser geht. Und Krisensituationen, wie gesagt, führen uns zum Nachdenken und führen vielfach dazu, dass wir reinen Tisch machen vor Gott und unseren Mitmenschen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Gerade letzte Woche haben wir so ein Zeugnis gehört von jemandem oder über jemanden, der in diesem Prozess einer schweren Krankheit reinen Tisch gemacht hat und sich wieder besonnen hat auf das Zentrum seines Lebens, nämlich Gott. Und das Rufen der Ältesten, wie gesagt, gehört zu diesem Prozess dazu. Der Kranke hat dann die Gelegenheit, seine Sünde zu bekennen. Und er hat dann auch den Segen, dass ihm die Vergebung zugesprochen werden kann. Ich erinnere uns an 1. Johannes 1,9, eine gewaltige Verheißung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jede Ungerechtigkeit. Es ist eine so gewaltige Verheißung. Geschwister, wir haben einen Gott, der nicht verdammen will. Und auch dieser selber Johannes, der diese schreibt, schreibt später in seinem Brief, dass wenn unser Herz uns verdammen will, nein, dann dürfen wir wissen, das Opfer Jesu ist größer, stärker, wirksamer als das Gefühl der Verdammung. Und viele Geschwister, das weiß ich aus seelsorgerlichen Gesprächen, empfinden, dass sie von Gott verdammt sind. Wegen einer Sünde, wegen eines Ungehorsams, was auch immer. Geschwister, lasst uns die Übertretungen untereinander bekennen, sodass wir Vergebung erfahren dürfen, dass wir geheilt werden, sodass Sünde aus unserem Leben ausgerottet werden kann. Lasst uns nicht mit unbereinigter Sünde durchs Leben gehen. Wirklich. Wir haben so große Verheißungen. Das kann man in Worten gar nicht ausdrücken. Aber nun kommt natürlich sofort die Frage auf, ist Sünde immer der Grund für Krankheit? Muss immer eine Sünde irgendwo im Busch sein, wenn jemand krank ist? Das ist eine sehr häufige Frage, die auftaucht, sowohl durch die Texte als auch durch ein Gefühl der Schuldhaftigkeit. Und da können wir ganz klar sagen, nein, Gott verwendet auch Krankheit im Leben von Menschen, die nicht unmittelbar gesündigt haben. Ich erinnere an Paulus, den Apostel Paulus, der eine schwere Krankheit zu tragen hatte. Und also ich gehe jetzt davon aus, dass er nicht in Sünde gelebt hat. Und er sagt dann auch später, dass ein Engel Satans ihn schlägt. Und das ist ein interessanter Hinweis, denn persönlich bin ich überzeugt davon, dass die letzte Ursache für Krankheit der Teufel ist. Das Böse. Das Problem ist, dass wenn wir die Heilige Schrift von Anfang an lesen, dass wir sehen, dass das erste Menschenpaar Adam und Eva dem Bösen, dem Teufel, Raum gegeben haben. Und so kam der Fluch Gottes über diese Welt, sodass wir Menschen sterben müssen. Und als Mediziner sage ich, Sterben ist nichts anderes als die Folge von Krankheit. Ein gesunder Mensch stirbt nicht. Es ist immer irgendeine Krankheit, warum ein Mensch stirbt. Wir sprechen dann von Altersschwäche, aber das kann ich organisch definieren, warum ein Mensch gestorben ist. Also Krankheit führt zu Tod. Und Krankheit und Tod sind wegen der Sünde der ersten Menschen, dass der Teufel in diese Welt kommen konnte und Macht bekommen konnte. Das ist die Urursache für das Problem der, der Krankheit. Und daher ist es auch klar, dass Sünde zu Krankheit führen kann. Und auch da gibt es berühmte Beispiele. David zum Beispiel, der eine schwere Sünde begangen hat, Psalm 32, der sagt, als ich meine Sünde für mich behalten habe, sagt er, zerfielen meine Gebeine. Es war körperlich, hat er gelitten. Und er sagt, sein Lebenssaft ist vertrocknet. Er war erledigt. Er war schwach. Er war krank. Bis er seine Sünde bekannt hat. Und dann lesen wir, dass er zu neuem geistlichen und auch äußerlichen Leben gelangt ist. Also, auf der einen Seite nein, nicht immer ist eine unmittelbare Sünde der Grund für Krankheit. Ganz wichtig, Geschwister, dass wir das nicht durcheinander mischen. Und auf der anderen Seite ist natürlich Sünde sehr wohl die Ursache für Krankheit. Und das Tröstliche ist, dass Gott Krankheit nur so weit zulässt, wie er will. Gott ist der allmächtige Gott, nicht der Satan. Der kann nicht wüten, wie er will. Auch im Leben von Paulus hat Gott es zugelassen, dass dieser Engel Satans den Paulus schlägt. Und Paulus sagt auch, warum? Damit er sich nicht überhebt. Also wir sehen, dass Gott Krankheit benutzen möchte zu seiner Ehre. Und nun natürlich die Frage, wird jede Krankheit durch Gebet geheilt? Diese Meinung gibt es ja unter Christen. Da könnte ich jetzt viel erzählen, aber ich möchte beim Text bleiben und einfache Antworten geben und gleich mal sagen, nein, nicht jede Krankheit wird durch Gebet geheilt. Siehe Paulus. Nein. Gott lässt es zu. Und Gott verfolgt einen Zweck. Und wir wissen aus dem Evangelium und auch aus der Apostelgeschichte, dass Gott vielfach Krankheit zu seiner Ehre benutzt. Und daher können wir ganz klar sagen, nein. Und es gibt auch noch einen medizinischen Grund, wenn jede Krankheit geheilt würde, würden wir nicht mehr sterben. Ist aber nicht der Fall. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Auch Paulus musste einmal schreibt davon, dass er einen Mitarbeiter krank zurücklassen musste. Frage ich mich ja, wenn ein Paulus jemand krank zurücklassen muss, dann ist es auch offensichtlich, dass nicht jede Krankheit durch Gebet geheilt wird. Und die Thematik der Gabe der Heilung, die wir einmal finden im ersten Korintherbrief, ist eine Realität. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott Heilungen gebraucht hat, um seine Gegenwart zu bezeugen und dass er das auch heute tun kann, wenn er will und es auch tut. Also Gabi hat es selbst erlebt. Wir haben das erlebt. Durch so ein Gebet, in dem die Ältesten gebetet haben. Aber es ist in Gottes Hand. Können wir nicht erzwingen. Und es ist auch nicht eine generelle Verheißung der Heiligen Schrift, dass jedes Heilungsgebet so erhört wird, wie wir uns das vorstellen. Schauen wir mal, welche Begriffe Jakobus verwendet in diesem Zusammenhang. Er spricht von retten, aufrichten, heilen und vergeben. Er sagt, der Kranke wird gerettet. Und retten, Geschwister, das ist offensichtlich, ist ein sehr umfassender Begriff. Der beschreibt das seelisch-geistliche Heil, kann aber auch ein körperliches Heil ansprechen. Es ist ein umfassender Begriff, den Jakobus hier verwendet. Der Kranke wird gerettet werden. Gott wird ihn aufrichten. Auch das kann bedeuten, ein Aufrichten aus dem Krankenlager oder aber ein seelisches Aufrichten, dass der Kranke seine Erkrankung tragen kann. Und Geschwister, das ist so wichtig, weil Krankheit führt zu Frustration, vielleicht zu Depression, wie wir bei Elia auch gesehen haben. Erschöpfung. Es ist notwendig, dass der Kranke aufgerichtet wird, dass wieder ein Lächeln ins Gesicht kommt, eine Zuversicht, eine Hoffnung ins Gesicht kommt. Und dann spricht er von Heilen. Und Heilen ist jetzt sicher ein Begriff, der primär körperlich zu verstehen ist. Auf eine interessante Weise verwendet er diesen Begriff im Zusammenhang mit dem Bekennen von Übertretungen. Und auch hier wird klar, wie sich beides gegenseitig ergänzt und wie das zusammengehört. Wir können als Fazit sagen, in der Heiligen Schrift geht es um viel, viel mehr als körperliche Heilung. Es geht auch um körperliche Heilung, aber es geht um viel, viel mehr. Und wenn wir ein Krankengebet machen, dann sage ich immer, Gott wird handeln, wie er will. Und wir glauben, dass er unser Gebet erhört. Und Geschwister, so möchte ich uns ermutigen zum Gebet. Gott hört unser Gebet. Gott will nur das Beste. Gott will sich verherrlichen in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, aber auch in der ganzen, in dem Umfeld, in dem wir drinnen stecken. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir beten und dass wir dieses Krankengebet in Anspruch nehmen und die Ältesten der Gemeinde zu, dass ihr sie ruft, dass ihr uns ruft. Und so schließe ich mit diesen wunderschönen Versen, erleidet jemand von euch Übles, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen, Loblieder. Und wir hören jetzt dann gleich nach der Predigt zwei Lieder. Und wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen und sie mögen über ihn oder sie beten. Und Gott wird antworten und wird sich verherrlichen. Das ist die Gewissheit, die wir haben. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Wir danken für dieses Wort. Herr, es gibt uns Mut und es zeigt uns aber auch den Stellenwert, den körperliche Heilung hat. Herr, aber es gibt uns Mut, weil du uns auch in Schwachheit, dass du dich auch in Schwachheit verherrlichen möchtest. Und so wollen wir lernen, mit Schwachheit auch umzugehen. Gib uns die Kraft, wie es hier heißt, richte uns auf. Darum bitte ich, segnet uns bitte, Herr. Amen.